Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 06, Minijobs und neuer Mindestlohn ab 2025. Auch im neuen Jahr freue ich mich besonders, Anita Dormeyer neben mir sitzen zu haben. Hallo Anita.
Ja, hallo Kevin, ich freue mich auch. Ich habe den Jahreswechsel auch gut rübergebracht. Wir können uns wieder mal über Steuern unterhalten oder wichtige Themen dazu.
Auf jeden Fall. Und in unserer Branche ist der Jahreswechsel immer was Besonderes, weil es da immer viele Änderungen gibt. Erst recht im Zahlenwesen und den Vorgaben. Und so möchten wir heute mit euch über die Minijobs und den neuen Mindestlohn sprechen und was da auf uns zukommt in diesem neuen Jahr.
Ja, gerade in der Lohnabrechnung, ein neues Jahr, da muss man sich ja um viele Formalitäten kümmern. Viele neue Nachweise müssen eingeholt werden. Und das betrifft natürlich insbesondere die Berechnung des Lohns. Der Mindestlohn, wir wissen ja alle, ganz schwerwiegend, wenn der nicht eingehalten wird, hat man ja große Probleme bis hin zu strafrechtlichen Dingen. Das will man natürlich unbedingt vermeiden. Ja, und so muss der Mindestlohn auf jeden Fall eingehalten werden. Und der hat eben auch Auswirkungen auf den sogenannten Minijob. Das werden wir gleich nochmal erkennen. Wichtig ist erstmal Mindestlohn. Mindestlohn, der ja jedes Mal angepasst wird, also laufend angepasst wird, aufgrund des sogenannten Lohnniveaus. Ja, und so haben wir schon 2024 für 2 Jahre vorgeplant den Mindestlohn bekommen. Der erhöht sich nun wieder gewaltig. Ab dem 01.01.2025 um 41 Cent. Wir haben dann den Mindestlohn oder jetzt den Mindestlohn von 12,82 Euro pro gearbeitete Arbeitsstunde brutto einzuhalten. Das war im letzten Jahr noch 12,41 Euro pro geleistete Arbeitsstunde, also immerhin 41 Cent mehr. Alle 2 Jahre wird das untersucht. Die Mindestlohnkommission schaut sich das noch einmal an. Passt das noch zu den Lebenshaltungskosten? Ist das eventuell noch das, was für den Arbeitnehmer die wirklich notwendige Ausstattung ist? Und so wird eben wieder angepasst werden 2026, wieder vorausgeplant für 2 Jahre lang. Mindestlohn muss ja jeder Arbeitnehmer bekommen ab 18 Jahren. Da gibt es aber auch einige Ausnahmen. Vielleicht, Kevin, könntest du uns da mal wieder weiterhelfen?
Ja, sehr gerne. Es sind tatsächlich wenige Personengruppen von dieser Verpflichtung zu zahlen des Mindestlohns ausgenommen, aber insbesondere Auszubildende, eben nach dem Berufsbildungsgesetz oder Pflichtpraktikanten oder Absolventen eines freiwilligen Praktikums oder Personen, die freiwilligen Dienst leisten und natürlich auch Ehrenamtliche, das steckt ja irgendwie auch im Namen, erhalten natürlich keinen Mindestlohn.
Ja, klar ist natürlich, dass jeder Selbstständige auch nichts mit dem Mindestlohn zu tun hat. Ein Selbstständiger muss immer schauen, wo er denn bleibt. Wir sollten hier an die Voraussetzung denken, dass eben Arbeitnehmer besonders geschützt sein sollen und deshalb eben auch dieser Mindestlohn. Wobei wir eben jetzt gesprochen haben über den wirklichen gesetzlichen Mindestlohn. Es gibt selbstverständlich höhere Mindestlöhne, die in bestimmten Branchen festgesetzt werden und das machen die unter Umständen tarifrechtlich sogar immer wieder jährlich werden diese Mindestlöhne dann in dem Bereich angepasst. Vor allen Dingen Bau- oder auch Pflegebranche. Das sind nur ein paar Beispiele. Der Lohnabrechner sollte sich aber immer klar sein, er muss die wirklichen Mindestlöhne einhalten. Wir würden da natürlich auch immer auf die aktuellen Werte schauen müssen. Es reicht nicht aus, dass man den gesetzlichen Mindestlohn im Kopf hat. Es könnte sogar ein weitaus höherer Ansatz hier sich abzeichnen.
Was ich natürlich immer bei Vorgaben mich frage, ist natürlich, gibt es besondere Aufzeichnungspflichten? Haben wir da Kriterien, die zu erfüllen sind, um letztendlich eben auch beweisen zu können, dass der Mindestlohn eingehalten wird?
Ja, hat man ja damals festgelegt, die sogenannte Mindestlohnaufzeichnungsverordnung. Wieder ein schöner Begriff, den man sich da einfallen hat lassen. Und da muss eben innerhalb von 7 Tagen aufgezeichnet werden, die tägliche Arbeitszeit von bis. Das muss aus einer Aufzeichnung hervorgehen. Diese Aufzeichnung führt aber der Arbeitgeber. Er kann sie zwar auf den Mitarbeiter übertragen, aber verantwortlich ist und bleibt der Arbeitgeber dafür. Und die muss dann eben auch nicht unbedingt lange aufbehalten oder aufbewahrt werden, vielmehr. Diese Aufzeichnung kann nach 2 Jahren vernichtet werden. Und so ist es einfach die Voraussetzung, um zu zeigen, dass der Rechtsschutz des Mitarbeiters eingehalten wird. Wir haben als Arbeitgeber die Fürsorgepflicht eben dann auch erfüllt.
Dann ist ja auch heute eigentlich mit unser Thema, dass wir auch nochmal gerne über die Minijobs sprechen müssen. Ich glaube, etwas, was unsere Hörerschaft sehr beschäftigt, weil wahrscheinlich sehr, sehr viele Mandanten eben auch viele Minijobs einstellen. Und jetzt hat ja dieser Mindestlohn mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf die Minijobs.
Ja, seit einiger Zeit ist sogar der Minijob, die Minijobgrenze gekoppelt an den Mindestlohn. Das heißt, man weiß eigentlich schon ganz genau, wenn sich der Mindestlohn steigert, dann muss sich zwangsweise auch die Minijobgrenze nach oben bewegen. Und deshalb erstmal die Zahlen sind ja immer wichtig für den Lohn. Wir haben einen aktuellen Minijob 2025 mit bis zu 556 Euro monatlich. Ich habe gleich meine Mitarbeiter entsprechend erhöht, also gewaltig. Lohnerhöhung durchgeführt von 538 auf nun 556 Euro. Und das erhöht dann natürlich auch die Jahresgrenze, denn wir wissen ja, 556 Euro mal 12 Monate, das darf dann insgesamt bei schwankenden Löhnen insgesamt im Jahr verdient werden.
Jetzt hast du schwankende Löhne gesagt und da werde ich natürlich hellhörig, weil bei sowas, ich mal denke, gibt es da auch Definitionen, Regelungen, inwiefern heißt es schwankend? Ist es ausschließlich wichtig, die Jahresgrenze nicht zu überschreiten oder hängt es da auch vielleicht mit kausalen anderen Zeiträumen zusammen, die unmittelbar miteinander hängen, dass ich beispielsweise eben nicht nur ein oder zwei Monate, sondern was ist, wenn ich 6 oder 7 Monate am Stück überschreite und dafür die restliche Zeit nur ganz, ganz wenig bekomme?
Insgesamt, die gesamte Jahresgrenze muss eben eingehalten sein. Das heißt, man kann wirklich während des Jahres schwanken, in einem Monat unter Umständen gar nicht arbeiten. Ist natürlich ein Vorteil für Saisonarbeiter. Insgesamt muss die Jahresgrenze aber immer eingehalten werden. Das ist einfach Vorgabe. Ansonsten würde man in die Sozialversicherungspflicht eben aufsteigen, was ja nicht immer erwünscht ist, muss man natürlich irgendwo auch überwachen. Wobei es da natürlich wieder eine Besonderheit gibt. Ich darf sehr wohl diese Jahresgrenze überschreiten. Da hatten wir auch eine neue Regelung vor circa 2 Jahren erfahren. Ich darf mit 2-mal im Monat oder 2-mal oder 2 Monate den Minijob überschreiten bis zum Doppelten. Das heißt, insgesamt habe ich dann eine Jahresgrenze mit 14-mal aktuell 556 Euro einzuhalten. Das funktioniert aber nicht einfach generell. Ja, da muss ich wieder enttäuschen. Da muss es so schon schwerwiegende Gründe geben. Und diese schwerwiegenden Gründe sind einfach, es muss gearbeitet werden, unvorhersehbar. Wir haben also einen Ausfall. Der Mitarbeiter ist krank geworden. Wir brauchen dringend einen Ersatz und so wird eben der Minijobber genommen. Der Minijobber arbeitet dann mehr bis zum Doppelten und das darf 2-mal im Jahr vorkommen. Aktuell also hier 14-mal 556 Euro jährlich.
Jetzt, wo du über Zahlen redest, Anita, da würde ich nochmal gerne dich fragen wollen, wie das jetzt mit der Verdienstgrenze im Minijob ist. Wie wird die jetzt berechnet?
Das hat man auch mal festgelegt, damit es da nicht jedes Jahr irgendwie wieder Konsequenzen oder neue Diskussionen gibt. Und so hat man mal festgelegt, dass einfach Arbeitszeit bei Minijobbern 10 Wochenstunden sind. Das ist so der Ausgangswert, von dem man immer ausgehen muss. Übrigens auch, wenn man keinen Arbeitsvertrag vorlegen kann, was sehr, sehr schlimm werden kann. Man arbeitet einfach 10 Wochenstunden und die werden umgerechnet in einen Monatswert. Und da gibt es eine Formel. Ja, da gibt es eine Formel für die Verdienstgrenze, die lautet Mindestlohn mal 130 geteilt durch 3. Und wenn man das hochrechnet mit dem aktuellen Mindestlohn, dann kommen wir, oh Wunder, wieder auf diese 556 Euro, nämlich gerechnet mit 12,82 Euro mal 130 geteilt durch 3. Der maßgebliche Wert darf dann nämlich aufgerundet werden und so aktueller Wert pro Monat 556 Euro. Sie sehen schon, ich möchte Sie langsam, aber sicher auf diesen neuen Wert einschwören. Was aber jetzt wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, ein Arbeitsvertrag. Ja. Muss ich nochmal darauf hinweisen, viele glauben ja, beim Minijobber brauche ich gar keinen Vertrag, ist ja nur so ein Minijob. Das kann aber ganz böse ausgehen, denn ein Prüfer würde ohne Regelungen im Arbeitsvertrag unter Umständen Mindestarbeitszeiten ansetzen und die könnten dann auch bei festgelegten Stundenlöhnen über den Minijob hinausgehen. Und so hätte man ganz schnell ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Das würde ich nicht riskieren. Für mich heißt es immer, Ohne Arbeitsvertrag gibt's keinen Minijobber. Und zu diesem Sinn und Zweck würde ich auch immer in der Praxis übergehen.
Dann komme ich an den Punkt, wo ich eigentlich schon für mich so zusammenfassen möchte, wenn ich jetzt über den Minijob nachdenke, was denn auch so Vor- und Nachteile sind. Und da vielleicht auch wirklich zu schauen aus der jeweiligen Perspektive. So, wenn ich jetzt überlege, was sind die Vorteile für einen Arbeitgeber, einen Minijobber einzustellen, was würdest du da als vorteilhaft beachten?
Ja, für den Arbeitgeber, wenn ich jetzt rein den Arbeitgeber sehe, würde ich einfach als großen Vorteil sehen die Flexibilität. Einen Mitarbeiter zu bekommen, der eben auch wirklich steuerbegünstigt, sozialversicherungsbegünstigt arbeitet. Das wäre für mich jetzt als Arbeitgeber der wirkliche Vorteil. Denn wenn ich das vergleiche mit einem sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter, da zahlt der Arbeitgeber 20% rund Sozialversicherungsbeiträge. Wenn ich mir den Minijob anschaue, da ist die Belastung deutlich höher. Da zahlt der Arbeitgeber rund 30%. Und drum ist es aus meiner Sicht für den Arbeitgeber nicht wirklich ein Vorteil. Er würde da eben ein Einstellungsmerkmal hier vorgeben. Da würde eben der Minijobber selbstverständlich lieber bei ihm arbeiten, als über in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis kostet dem Arbeitnehmer meistens viel mehr Geld.
Und was wäre so ein klassisches Kontra so für den Arbeitgeber? Mir persönlich fällt da jetzt nur ein, ich kann diesen Mitarbeiter nicht so viel einsetzen, wie ich möchte, weil ich natürlich diese 43 Stunden im Raum habe monatlich. Und wenn ich mehr arbeite, kann ich das zwar mal machen, aber dann muss ich ihn an anderer Stelle ja wieder weniger einsetzen. Das heißt, wenn ich einen fähigen, guten Mitarbeiter habe, kann ich ihn aber, wenn er Minijobber ist, auch nicht wahrscheinlich kurzfristig viel beschäftigen. Finde ich ja auch schon ein bisschen nachteilig.
Nachteilig, aber um letztendlich dann doch einen Mitarbeiter zu finden, ist es vielleicht doch wieder ein Vorteil. Ein Vorteil für den Mitarbeiter ist es auf jeden Fall, denn der kann ja völlig steuerfrei und sozialversicherungsfrei arbeiten. Das ist für jeden Mitarbeiter ein Riesenvorteil, gerade wenn er Hinzuverdienst möchte, gerade wenn er eben sich irgendwo nicht so sehr großartig mit neuen Arbeitswelten beschäftigen will, wenn er also wirklich nur im Nebenjob arbeiten will. Da hat man dann wirklich oft Glück auf der einen Seite, beziehungsweise auch auf der anderen Seite, weil eben so Personal gefunden werden kann. Aber du hast schon recht, es ist natürlich begrenzt. Es ist nur eine begrenzte Einsatzmöglichkeit da. Und die Sozialversicherung, die soll ja auch bedient werden. Ich habe da neulich in einem Urteil gelesen, da hat die Sozialversicherung, das Bundessozialgericht gesagt, die Sozialkassen müssen laufend gestärkt werden. Und deshalb sind diese Minijobs natürlich nicht immer so das wirklich Wahre, was die Sozialversicherung gerne sehen will.
Aber wo wir jetzt so oft über Sozialversicherung reden, fällt mir noch spontan ein, da haben wir doch eine besondere Regelung bezüglich der Rentenversicherungspflicht beim Minijobber.
Ja, Minijobber können gerne auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten. Das ist jederzeit möglich. Man nennt das Opting-in bzw. Opting-out, je nachdem, in welche Richtung man es sehen möchte. Das ist oder obliegt dem Mitarbeiter. Wichtig wieder für den Beginn in einem Arbeitsverhältnis, dass man das relativ zeitnah erledigen muss gegenüber dem Arbeitgeber. Wir arbeiten hier grundsätzlich mit schriftlichen Erklärungen und ich würde auch da wieder gerne hinweisen auf den Umstand, dass wirklich Dokumente vorhanden sein müssen, die auch diese Rentenversicherungspflicht oder Befreiung mit einschließt. Wir würden ja hier vielleicht den einen oder anderen Gutes tun wollen, was er aber selber gar nicht will. Also das soll der Mitarbeiter entscheiden und diese Entscheidung muss wirklich zeitnah schriftlich festgehalten werden.
Sehr gut. Dann würde ich dich noch zum Abschluss vielleicht fragen wollen, ob du noch einen guten weiteren Tipp hast für Arbeitgeber, die Minijobber beschäftigen, weil du lebst ja nun mal auch noch mehr in der Praxis und hast doch bestimmt noch einen guten Tipp auf Lager.
Ja, was ich immer sehr, sehr gerne an die Lohnabrechner oder auch an den Arbeitgeber weitergebe, es kann sich ja immer was ändern. Jedes Jahr gibt es neue Ideen, sowohl auf Seiten des Arbeitgebers, aber selbstverständlich auch auf Seiten des Mitarbeiters. Und der Mitarbeiter könnte zwischenzeitlich ein zweites Jobangebot angenommen haben. Was wirklich wichtig ist für den Minijob, der Arbeitgeber haftet. Der Arbeitgeber haftet für eventuelle Sozialversicherungspflicht, die ausgelöst werden kann. Er muss sich also immer versichern und da muss er alles tun, was ihm da zur Verfügung steht. Und weil sich eben was ändern kann, habe ich den Tipp für die Praktiker, jedes Jahr einen neuen Fragebogen ausgeben. Einen Fragebogen mit dem definitiven Hinweis, was ist denn wirklich für diesen Minijob maßgeblich? Hat er ein anderes Beschäftigungsverhältnis? Ist er vielleicht Rentner? Dann gibt es wieder Besonderheiten für den Rentenversicherungsbeitrag. Ist er vielleicht privat versichert? Ist er entsprechend anderweitig versichert? Das muss alles im Fragebogen stehen. Und ich betone nochmal, das kann sich immer ändern. Haftungstechnisch wäre der Arbeitgeber aber raus, wenn er das einmal jährlich bei bestehenden Arbeitsverhältnissen abgefragt hat.
Ja, Anita, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir einen schönen, weichen Start ins neue Jahr geschafft und sind gut gewappnet, eben auch jetzt unsere ersten Lohnabrechnungen im Januar dann auch solide und richtig hinzubekommen. Und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich auch recht herzlich bei Ihnen allen wieder fürs Zuhören und auch dir, Anita, für deine Unterstützung heute. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch 5 Sterne gibt oder eine gute Bewertung auf den jeweiligen Podcast-Kanal, über den ihr uns hört. Und freuen uns schon sehr aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.
Ja, ich freue mich auch natürlich und ich wollte Ihnen noch ein schönes Jahr wünschen, ein gutes neues Jahr und natürlich mit uns begleiten mit dem Podcast. Ich freue mich auf jedes neue Thema und freue mich jetzt schon auf die neue Episode mit Kevin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.